awesome.
Okay, dann geht's los, wa?
Geht's los.
Our Friends. Hallo, willkommen bei Our Friends, dem Podcast für Comics und alle Comics und Comics, die wir im Regal haben und lange dort stehen haben und sie denn endlich lesen wollen mit...
Wie heißen denn Ladenhüter, die schon zu Hause sind?
Regalhüter vielleicht,
ne? Regalhüter.
Ah, das.
Aber die zu Unrecht Regalhüter sind, ne? Das ist so, glaube ich, habe ich in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, dass ich zu einem Geburtstag 5 richtig fette Graphic Novels bekommen habe und ich komme einfach nicht hinterher. Deswegen ist das gar nichts Wertendes, sondern einfach...
Genau.
Kommt Zeit, kommt Podcast-Folge.
Richtig. Und was gibt's besser als einen Podcast, um sich und seine Millennial Friends an einen Tisch zu holen und zu reden? Mein Ladenhüter dieser Folge ist, glaube ich, vielleicht der Rekord. Er steht da schon seit 10 Jahren, wenn ich dem Veröffentlichungsdatum glauben mag.
Ach, das Art Deco Cover ist echt?
2015 ist erschienen von Anne Simon, die Kaiserin Sistit. Das ist jetzt die Aussprache, auf die wir uns geeinigt haben. Ne? C-I-X-T-I-T-E. Und das habe ich irgendwann mal auf einem Festival, glaube ich, gekauft. Ein bisschen aus Verlegenheit, weil ich an einem Stand stand. Und dann...
Der Stand des Rotopol Pressverlages. Ich habe
vielleicht...
Das ist auch tatsächlich ein Verlag, von dem ich auch noch nie gehört hatte. Aber
doch, machen gute Indie-Sachen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und vielleicht war es aber auch ein kleiner Stand, weil da ist die Scham meistens größer. Vielleicht war es ja Anne Simon. Hallo.
Hallo.
Was ist das eigentlich für ein Genre, habe ich mich gefragt.
Ja, das ist eine Also ich habe zuerst gesagt, sehr feministisch und dann fand ich es auch wieder gar nicht, obwohl es realistisch ist.
Mhm.
Vielleicht realistischer Feminismus.
Okay, oder feministischer Realismus. Ja, eigentlich ist es Fantasy, würde ich sagen, und gekreuzt mit einer Farce, die bei Hofe spielt, so ungefähr, ne? Und das alles ist dann verpackt in so ein Funny Animal Paket, das mir irgendwann ein Lämpchen aufging. Ich kenne von den L'Association Sachen, mit denen auch Anne Simon zu tun hatte. Da der berühmteste ist vielleicht Louis Trondheim, falls du von dem schon mal was gehört hast. Der hat Serien gemacht mit Herr Hase, Lapinot und Donjon, seine Fantasy-Erzählung. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass das einerseits sehr streng, ist vielleicht falsch, sehr intensiv Fantasy, sehr herzlich Fantasy ist, also mit Schlössern, Drachen, Magie, Monstern und so. Und auf der anderen Seite aber sehr salopp, casual, Alltagskram ist. Ne? Also die Leute, die Abenteuer erleben, die müssen auch ihren PC abstauben und die Post entgegennehmen.
Backup
so
machen. Ja.
Genau. Und das sorgt für viel von dem Humor, ne? So das Alltägliche im Großen.
Das passt voll gut zu dem Gefühl, was ich beim Lesen hatte. Ich hatte, als ich das gelesen habe, so ein bisschen anstrengenden Tag, war etwas angespannt und nicht so richtig gut drauf. Und es änderte sich beim Lesen dieses Comics extrem, weil ich dachte, okay, das ist schon mal good job, dieses Comics. Und ich musste die ganze Zeit an ein US-amerikanisches Zitat denken. Das kam mir die ganze Zeit durch den Kopf. Was ist der Unterschied zwischen Realismus und Fiktion? Fiktion muss realistisch sein und oder eben plausibel und glaubhaft. Und ich fand so witzig, dass die Charaktere, die in dieser Geschichte alle mitspielen, sehr vorweggenommen, jetzt zum Beispiel eine Armee von Pommes-Frites-Ladies, die ich fand sie irgendwie sexy. Ich fand, war irritiert, wie sexy ich die fand. Und es ist einfach eine Armee von weiblichen Pommes frites und wo man denkt, ja, okay, klar, you lost me at menschliche Pommes frites. Aber das ist so, es passt, es ist so plausibel, es ist so, es ist so, es gibt zu keiner Sekunde Wunder, also das ist, es passt so, es ist rund, total. Toll.
Ja, ich glaube auch, weil alles so ungefähr ein Level hat und aber auch alle so menschlich sind, dass es nicht auffällt. Und natürlich ist es auch charmant und der Humor und so, ne, es verpackt alles schön. Apropos Wesen, wir haben und Menschen, ja, sind das Menschen? Ich glaube schon.
Schon
ne?
sehr menschlich.
Es sind, es sind, wir haben so Schnabel, Tier,
sehr
Menschen.
Sehr vogelig, aber trotzdem sehr schuppig auch.
Entenmenschen,
ne?
Wir haben einen Katermann, wir haben, genau.
Der Krokodilkoch.
Krokodilkoch, Damir.
Also den crush ich, Damir, den crush ich auch ein bisschen, weil der die
nicht nur du anscheinend.
Der hat die ganze Zeit so einen Strickrollkragenpullover an. Und das ist so ein ganz, ganz länglicher, der läuft halt aufrecht und sehr länglich, mit der sehr langen Schnauze natürlich. Und das ist eine sehr schlachsige, sehr lange Figur mit diesem Rollkragenpullover. Und der schlunzt sich so durch das Comic. Ich liebe den komplett.
Ja. Ja, der Pullover ist genau dieses,
ach, besser nicht.
Das ist so alltäglich aus unserer Welt. Und dann muss das aber antreten gegen mythische Wesen und Intrigen. Ne? Und dann, also ich habe versucht, diese Figuren in ein Schaubild zu packen. Die halbe Arbeit hat fast das Innencover gemacht. Ne? Da haben wir wieder so eine Landkarte mit, hier ist das Land Marilene und da ist das Land Chichi.
Suffragette City.
Und Suffragette City ist die Hauptstadt von Marilene. Und so weiter. Ne? Und dann gibt es noch ganz viele kleine andere Stationen. Und dann gibt es Figuren, die sich dazwischen bewegen und eben teilweise auch Intrigen spielen. Und ich habe versucht, das halt hier so mit Pfeilen zu zeichnen. Ne? Und da kommt man relativ schnell an Limits. Deshalb auch Farce. Also, ne? So, wir haben viele Leute, die was wollen und das. Und die haben alle auch noch mit anderen was zu tun und meistens noch dann mit drei anderen Parteien. Ne? Mhm. Und manchmal lügen sie aber. Und ich finde das meistens anstrengend, aber hier nicht. Und weil es mir auch ein bisschen vielleicht egal war, was denn genau passiert. So. Aber dazu kommen wir später. Ich versuche mal kurz Ordnung zu schaffen in dieser Geschichte und ein bisschen was vom Plot zu erzählen. Also wir haben das Land Marilene mit Suffragette City und da wohnt die Regentin Aglaé. Sie hat eine Sekretärin wahrscheinlich, trifft es am besten. Ne? Die heißt Simone. Und die, genau, auf der anderen Seite ist das Land Chichi. Da wohnt die Kaiserin Sistit. Die hat wiederum auch einen Art Sekretär, Lilian. Und die hat mit einem Trick in dem Band, der vor diesem Buch erschienen ist, alle Männer des Landes Marilene zu sich gelockt mit dem Versprechen auf Goldsuche. Dann hat die sie aber, geschnappt, sagen wir mal, und kastriert. So, Aglaé möchte jetzt ihre Männer zurück und deshalb reist. Siehst du, jetzt komme ich mit den Pfeilen durcheinander, weil die besuchen sich gegenseitig und
sind
erst,
da jeweils 100 Tage unterwegs, muss
richtig,
man dazu sagen.
Erst lädt sie die Kaiserin Sistit zu sich ein, um sie vielleicht zu überzeugen, beziehungsweise eher zu drohen, so ne, wie man das als Königin so macht. Und dann später fahren sie selbst hin oder wandern, lassen sich tragen.
So eine Sänfte.
Und dann gibt es aber noch praktisch einen Krieg, einen Überfall mit Hilfe der Pommes-Armee, geleitet von Sabine, der Haupt-Pommes. Und dazwischen gibt es eben unseren Krokodilmann Damien, der ist Koch bei Aglaé. Aber er hat auch was mit einer Persephone zu tun, die so am Hügel wohnt und die ihn auch mag. Mhm. Und er muss die zwei Hofdamen von Sistit betören, damit die Intrige von, wie heißt sie, Simone klappt.
Ja, genau.
Und gleichzeitig hat aber Lilian auch noch eine Intrige am Lauf. So.
Also sie wollen ja eigentlich den Krieg verhindern, ne? Deswegen
genau.
sind Intrigen zur Prävention eines Krieges.
Genau, genau. Und aber die klappen irgendwie nicht oder nicht so richtig, ne? Und dann gibt es, ist Aglaé auch noch schwanger und wir wissen nicht von wem und sie muss so
weil
tun, als
ja
ob
nicht
das
viele Boys
richtig
in Town,
die
ne?
in Frage kommen und die anderen sitzen in einem Loch, literally gefangen. Nein, versteckt. Gefangen sind die, oh, sind die an sich, ich komme schon selbst durcheinander, ne? Die restlichen Männer, die nicht sich haben reinlegen lassen, sitzen in einem Loch, inklusive dem Katermann James Kite, der...
Also der Mann der Kaiser, genau, der Königin.
Genau, ja. Aber nicht, Fragezeichen, der Vater des Kindes, sondern das ist irgendwie so ein Steinmann, der aber am Boden fest... Also so, ne? Ich glaube...
Der Steinmann ist ja... So, ist das schwierig.
Ich glaube, es reicht fast an Story. Ich glaube, das gibt eigentlich so... Wenn ihr jetzt nichts davon behalten habt, dann ist das eigentlich gut.
Ja.
Es ist schwierig
it was... It makes sense when you read it.
No.
Nein, aber es ist doch egal.
Es macht Sinn beim zweiten Mal lesen und vorher schon vielleicht Sekundärliteratur zur Rate gezogen haben. So ging es mir jedenfalls.
Ja.
Beim zweiten Mal lesen habe ich... ungefähr verstanden, was
aber
jetzt...
Aber ich finde auch der Lieblingssnack der Kaiserin, den hast du gar nicht erwähnt, oh, der ist stimmt. Ja eigentlich auch ganz, da müssen sich auch die Assistentinnen der Kaiserin immer schön baden und duschen und dann gehen sie barbusig ins Schlafzimmer der Kaiserin und dort wird dann an den Nippeln genuckelt, weil die gerne frische, klare Milch trinkt.
Ja, also wir haben sogar noch eine Horny-Phase dazu. Mhm. Ja, aber eigentlich unspoilerbar, wollte ich damit sagen. Ja, so, ne?
Es ist so wunderbar, da kam die Pommes und dann Krokodil.
Es ist, glaube ich, auch eine von diesen Sachen, wo ein bisschen egal ist, was denn passiert, sondern man macht so mit, wie es passiert.
Ja,
ne?
Aber der Diebstahl der Krone der, zum Beispiel, der gibt es ja auch.
Richtig, noch. Den gibt es auch noch. Ja, den habe ich, glaube ich, selbst beim zweiten Mal nicht so ganz verstanden.
Aber als die Krone wiedergefunden wird und sie riecht nach Fett, da wissen sie, das waren die Pommes-Armee hat die Krone geklaut, weil sie
richtig,
noch nach Bratfett. Es ist nach Frittierfett riecht. Es ist königlich.
Ganze ist auch so eigentlich so ein Brettspiel à la Clou oder Cluedo, ne? wo dann die Krone noch so ein Spielstein wäre und du musst tracken, wo die gerade wo ist.
Darf man dran riechen?
Ich habe mich übrigens so gut identifizieren können mit Damiens Fettpulli. Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich was brate.
Ja.
Hast du auch einen Bratpulli?
Ja, natürlich. Oh, es ist, ja, oder so, wenn man essen war mit Leuten, dass man erstmal über Nacht das dann auf dem Balkon hängt und so. Und diese, aber das sieht so süß aus, weil das eben ein sehr enger Strickpulli ist und das Krokodile haben ja nun sehr lange Schnauzen und wir dann diesen Pulli so, bis wo die Nasenlöcher sind, ja ganz, ganz vorne, den Pulli da so drüber tun und schon wieder, das ist, aber denke ich mir so, I feel you, Damir.
Ja, die Zeichnungen sind wirklich ganz hervorragend.
Ja.
Die gehen noch ein bisschen weiter als jetzt mein Vergleich mit dem Donjon, wo das alles halt so... Linie Claire, aber ein bisschen krakelig und Funny Animals und Solid Colors war, sondern hier haben wir eher so matte, zurückhaltende Farben und auch der Stil ist, also der changiert in so einem Spektrum von Cartoony-Quatsch, aber auch bis zu so dramatisch gezeichneten, traurigen Augen.
Ja, also eben auch Aglaé. Wieder. Zeugt auch wieder von einer sehr guten Kenntnis der Anatomie, was eben weird ist, wenn du mit irgendwelchen exischen Vogelmenschen zu tun hast, aber trotzdem ist es alles plausibel. Es ist irgendwie in dem Kosmos ist das alles sehr schlüssig.
Sehr schlüssig. Und Kosmos ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist der zweite Teil. Und es ist, ich habe es nur gelesen, ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen, dass es sich nicht vielleicht ganz schlüssig anschließt, sondern es ist so eine Art Prequel, Sidequel, wo nicht alles Logik folgt. Und wir haben ja auch eher so ein Prolog und Epilog, die auch separat erschienen sind. Ne? Die sind in Schwarz-Weiß. Das heißt, es ist eigentlich so das Franchise hier von Anne-Simon. Ne? Also in diesem Land passieren einfach Dinge und manchmal vergisst man jetzt, wer die Krone vielleicht genau warum hatte. Und das schiebt man sich im nächsten Band dann wieder zurecht. So, ne? Also ich finde das super sympathisch. Und ja, das ist, ich mag so lesen. Wo du das Gefühl bekommst, ja, das ist ein Land, da passieren einfach Dinge und ich kann den nächsten Band lesen und dann weiß ich, wo ich bin, ich erkenne die Namen wieder, da kommen vielleicht noch zwei, drei Personen dazu, weil manche fallen weg, so, ne? Ach, hervorragend. So, wer war denn jetzt... Wieso heißt die Sistit? Wie kommt man auf diesen Namen? Und wieso ist das alles so chinesisch coded? Na, und ist da vielleicht auch, ich wollte es nachschauen, sozusagen die chinesische Variante von Orientalismus drin.
Ja.
Na, also, weil das ist alles wunderschön gezeichnet, es sieht irgendwie chinesisch aus, aber es sind ja Schnabelwesen. So, ja. Ne? Also es ist nicht China, aber natürlich ist es das doch. Ne?
Also es ist auch ein Bauwerk, was man direkt, als sie dorthin reisen, 100 Tage lang von Weitem schon sieht. Man denkt, erinnert mich an irgendein anderes Bauwerk, was man aus dem Weltall sehen kann. Aber es ist nicht ohne Referenz.
Genau. Naja, dafür haben wir vielleicht bei Aglaé einfach stillschweigen die Referenz des europäischen Mittelalters oder so. Beziehungsweise nicht nur, weil die haben ja auch einen PC, wo sie Sachen nachgucken können.
Ja.
Jedenfalls habe ich nachgeschaut. Die Kaiserin Sistit basiert auf einer wahren Figur. Der Kaiserin-Witwe Cixi, versuche ich jetzt mal die Lautschrift wiederzugeben, die ich bei Wikipedia gefunden habe. Die hat sich hochgearbeitet von der Konkubine zur Regentin von China. Und sie war die, ich glaube, die Frau, die am längsten China regierte. Also Kaiserin Witwe heißt, ne, sie, ihr kleiner Sohn war Kaiser, der Mann tot, der Kaiser selbst. Und damit die hat irgendwann auch den Kaiser unter Hausarrest gestellt. Und war dann eine Regentin. Das ist eine ziemlich gute Idee.
Mochte die auch gerne Muttermilch oder so? Das ist so weird.
Und da hatten wir auf jeden Fall das Problem so des, in Klammern, Orientalismus, aber es ist kein Orientalismus, weil das war eine beliebte Story im Westen, in Anführungszeichen, über die Kaiserin Cixi zu berichten, weil das, naja, die horny Fantasie, die horny rassistische Fantasie Europas beflügelte zu der Zeit. So, ne? Weil da gab es viele Intrigen, sie hatte relativ viele Leute wahrscheinlich umbringen lassen und so weiter. Ne? Und darauf baut das alles auf. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so schön angereichert an Sachen, die man sich vielleicht auch nicht so ausdenken könnte, wenn man die aus dem Nichts erfindet, so, ne? Sondern das ist, mich erinnerte das an letztens ein Let's Play von einem FMV-Adventure gesehen. Also das heißt, das ist so ein Klickspiel, da kannst du Entscheidungen treffen, aber die Story wird abgespielt in wie ein Film und alle paar Minuten darfst du sagen, so, ich mache jetzt das oder ich mache jetzt das, so, ne? Zwar ein bisschen aus der Mode geraten, ist jetzt wieder anscheinend, macht man das wieder so. Und da ging es auch, das war ein koreanisches Spiel, glaube ich, das irgendwie Emperor, Empress heißt. Und das war, basierte aber auf so einem Entscheidungsbaum, wo eigentlich fast jeder Ast bis auf den allerletzten Tod bedeutete. Und du musstest immer wieder zurückspulen, bis du halt nicht tot bist und dann halt die andere Variante von dem ausprobieren, was du jetzt super peinliches am Hof gesagt hast. Ne? Ja. Und so, also so in dem Modus spielt das alles hier und macht sich aber auch dezent darüber lustig. Was habe ich noch dazu zu sagen? Zum Stil habe ich was gesagt. Ja, vielleicht so. Vielleicht wie wir es fanden. Also ich fand es gut. Ich habe dann ein paar Kritiken dazu gelesen. Mhm. Eine im Tagesspiegel, die war praktisch unlesbar, geschrieben von Oliver Ristau. Ich glaube, den habe ich mal getroffen und eventuell aus Versehen beleidigt. Also die war geschrieben mit möglichst viel schlauen Worten und komplizierten Satzstrukturen. Mhm. Vielleicht gefällt euch sowas. Ich habe früher auch versucht, so zu schreiben. Und ich habe noch ein paar andere, kleinere Blogs auch gelesen über Comics. Ich glaube, ich habe den Tagesspiegel als großen Blog bezeichnet. Und die meisten beschwerten sich darüber, dass die Story tja, so meandert, ohne wirklich einen Punkt zu machen oder ein Ziel zu haben. Oder dass auch die feministischen Anspielungen ein bisschen verwässert sind. Ne? Und dem würde ich widersprechen, weil ich glaube, das übersieht vielleicht, dass es halt so eine Art Farce ist, um mein großes Wort hier dieser Folge nochmal zu beschwören. Also die Verwirrung, die Wirrungen sind der Punkt, würde ich sagen. Und das hat nicht ein großes Ziel, auf das hinaus, also einen großen Reveal oder Twist oder so, den es schon auch irgendwie gibt eigentlich, ne? Sondern das sind die kleinen Sachen, das zwischen, die komischen zwischenmenschlichen Intrigen und so, wer mit wem, irgendwie, das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, auch
so, wer der Kindsvater ist und so, da switcht man ja zwischen drei möglichen Personen und so, dann ist es eigentlich der, mit dem du am wenigsten rechnest.
Ja, und ist es auch noch mit einem Fuß in der Mythologie, und das hat mich, also diese Side-Story von Damien und Persephone hat mich auch sehr... Dann muss ich nachlesen, wer war Persephone nochmal, ne? Und das hat so diese Dimension von, okay, wir sind so verliebt, aber ich muss dich verlassen für 7 Jahre und dann kehre ich wieder und dann, sorry, du musst in den Hades und so, ne? Mhm. Also es schwankt sehr die Fallhöhe, sagt man da, glaube ich, oft. Ja. Aber das ist so, ich mag das.
Aber auch ein sehr süßer Side-Character war ja auch Moustache. Das ist der kleine Hund, der Kaiserin Sistit.
Ja, der so ein bisschen...
Der sieht aus wie diese, wie man hier im globalen Norden an chinesischen Restaurants am Eingang diese Löwen, die so links und rechts sitzen, diese goldenen. Das ist so ein hündischer, wahrscheinlich so ein bisschen Drachengottmäßig. Ja. Also ein kleiner, ja, so die Eigenschaften von so einer französischen Bulldogge hat. Ja, so ein bisschen duselig. Und der eigentlich so das Ein und Alles an dieser Sistit, Kaiserin Sistit zu sein scheint, aber als sie die dann bei ihrem Besuch bei Königin Aglaé vergisst, so bei den Ausgrabungen der Männer, um die resthinterbliebenen Männer auch noch zu klauen, um sie zu kastrieren, vergisst sie ihren Hund. Und dann denken die, ja, das ist ja großartig, dann können wir die ja quasi als Geisel nehmen und tauschen die zurück. Und dann sagt sie so, hä? Der scheiß Hund gegen 100 Männer? Nee. Mhm, so, und auf einmal merkst du so, gar nicht. Also wie die Liebe zu Moustache eben so, ja, kommt drauf an, was sie mir dafür bietet, ne? So, also dass es so eine Währung ist.
Ja. Hat's dir denn gefallen?
Sehr.
Okay.
Sehr, ja.
Ich bin froh. Und es ist, in dem Fall war es eine Hausaufgabe. Ich kann mir nicht so richtig erklären, wieso ich das nach dem Kauf, ich glaube, ich habe es einmal in die Hand genommen, aber ich kann mich an nichts erinnern. Und ich weiß nicht, wieso ich es aus der Hand gelegt habe. Vielleicht, weil es auf der ersten Seite sich anfühlte wie eine Hausaufgabe. Mhm. Ne? Ich tue mir zum Beispiel sehr schwer mit den Wuthering Heights dieser Welt, wo ich mich erinnern muss, 7 Personen und die sind alle irgendwie adelig oder nicht. Und ich habe die nicht vor Augen und so, ne? Und vielleicht habe ich deshalb aus der Hand gelegt, aber jetzt mit der Podcast funktioniert.
Also ich hatte auch, als wir das dann in die engere Wahl gezogen hatten und so Daumenkino-mäßig so durchgeblättert, so, wow, da ist viel los, oh Gott, krass.
Ja, viel los.
Aber trotzdem, ab dem ersten Moment, weil es sehr, sehr schlank anfängt und dann einen immer mehr reinsaugt, das ist so ein, wie hieß eine Zeit lang, hieß jedes Buch Page-Turner. Das ist wirklich, das saugt dich da rein. Also,
ja. Jetzt, wo ich es auch in der Hand habe, würde ich sagen, macht das doch auch größer. Ich meine auch irgendwo geschaut zu haben, dass das auch in Frankreich in Albumformat erschienen ist. Mhm. Also vielleicht wie schon bei den letzten Malen, wann kriegen wir in Deutschland richtig große Comics? Ja. Einen kleinen Kram kann man doch nicht lesen. Auf jeden Fall, das war 2015, ne? Bei Rotopol erschienen, An Simon. Das haben wir eigentlich alles schon gesagt. Ja, so, jetzt probieren wir das zum ersten Mal aus hier mit Musik mitten drin. Mal sehen. Naja, die Lautstärke passt schon ganz gut. Daumen hoch auf jeden Fall. Keine Hausaufgabe, keine quälende Hausaufgabe hier von An Simon.
Absolut, Daumen hoch für An Simon. Und kommen wir zum nächsten Comic. Daniel Klaus, Ghost World.
Ein ziemlicher Klops, ne?
Es ist genauso dünn wie Sistit, aber irgendwie ein Klops schon. Ja, ja.
Es ist von der popkulturellen Bedeutung vielleicht ein Klops.
Ja.
Zumindest für meine gefühlte Generation.
Also du meinst, weil es so ein Kult-Vibe hat?
Ja. Und weil es einen relativ berühmten Film hatte, zumindest was Comic-Verfilmungen angeht.
Ja. Also bei mir war das auch tatsächlich, der ist 2001 rausgekommen, war das auch in den Daniel Klaus Kosmos die Einstiegsdroge. Also ich habe wirklich so, wie wenn man irgendwelche Klassiker lesen muss, so, ja. Ich habe den Film gesehen. Und es war wirklich, ich habe diesen Film gesehen und habe im Nachhinein erst, weil ich den so klasse fand, weil der irgendwie so ganz anders ist und eine ganz spannende Dynamik hat,
ja.
Mit der sehr, sehr jungen Scarlett Johansson und Thora Birch und Steve Buscemi, also super besetzt. Und eine Stimmung und eine Atmosphäre, die ich fand bis heute sehr besonders finde, ja. Und nicht so viel gut, aber irgendwie so abgefuckt,
ja.
so urban, es ist irgendwie.
Indie Sleaze for ja. Indie Sleaze.
Ja, total. Und ich habe erst im Nachhinein dann rausgefunden, dass das eine Comic-Verfilmung ist und habe daraufhin von Daniel Klaus, also mir erstmal die Ausgangs-Graphic-Novel Ghost World besorgt. Eight Ball, Velvet Glove, Cast in Iron. Was habe ich noch? Ja, also irgendwie so habe ich mir alle Daniel Klaus-Comics nachbesorgt, ja. Ja, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie ein Zeichner, den ich irgendwie weiter verfolgen möchte. Und ja. Ich habe auch irgendwann mal meinen Lieblingscomic-Händler gefragt, hat der auch Romane geschrieben? Weil der eben so tolle Dialoge schreibt. Und ich hatte eigentlich was natürlich für einen Illustrator oder für einen Comiczeichner eine komische Sache ist. Aber ich dachte, für mich braucht es ehrlich gesagt die Bilder gar nicht. Ich finde die, wie der Charaktere aufbaut, so großartig, dass ich das eigentlich gerne als Geschichte hätte und nicht als, ne, so, ich dachte, das könnte ich mir auch gut vorstellen, von dem einfach nur eine Novel zu lesen, ohne Graphic.
Ja.
Aber das gibt es nicht.
Ich glaube, das ist okay. ich habe irgendwann vor ein paar Monaten, glaube ich, versucht, den Film nochmal zu schauen, weil ich mich den gut in Erinnerung hatte und ich habe es nicht mehr ganz geschafft.
Ja.
Der war mir ein bisschen zu cool und zu, wie wenn ein Typ 2001 cool sein wollte und eine Story über coole Girls machen wollte. So.
What up, Kids?
Richtig, ja. Mit Steve. Daher kommt das Meme, glaube ich, ne? Ist der da nicht irgendwann
ja,
mit einem Skateboard?
Ich glaube, das ist nicht. Nee, in dem Film ist der zu nerdig dafür, glaube ich. Dafür liebt ihn ja die. Eine der beiden Hauptfiguren, Enid Coleslaw, so, weil er so überhaupt nicht cool ist. Aber in der Graphic Novel selber gibt es diese Rolle überhaupt nicht. Es gibt
der ist
Steve Buscemi überhaupt nicht.
So eine Mischung aus ein paar von den Creeps hier, ne?
Ja.
Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Comic, den zu lesen, weil ich dachte, ach, das wird dann wieder Film, mich ein bisschen nerven. Aber nee, ich fand den Comic jetzt besser. Und ich glaube, der ist nicht so creepy.
Ja, ist viel weniger. Also ich habe das lustigerweise, weil ich auch, bei mir ist der Film weniger lange her, als dass ich die Graphic Novel das letzte Mal gelesen hatte. Und trotzdem war der Film bei mir viel präsenter und ich wartete die ganze Zeit auf die Beziehung zwischen ihr und Steve Buscemi, die es ja nicht gibt. Und das gibt der Figur eine andere Ebene, die sie aber gar nicht hat. Also wenn wir jetzt hier auch mal kurz den Plot-Wrap-Up machen.
Ja, sehr gerne.
Also die Geschichte Ghost World handelt.
Weil so viel ist es ja gar nicht.
Ja, eben. Es ist eigentlich auch ein sehr kurzer Zeitraum. Obwohl, zum Schluss ist es so ein bisschen Zeit vergangen. So, ja. Aber eigentlich ist es ein ziemlicher kurzer Wrap-Up und es passiert nicht viel. Also die Freundinnen Rebecca und Enid, die mit der Schule fertig sind oder mit dem College fertig sind. Mit der Highschool fertig sind und so ein bisschen eigentlich zu nerdig, zu cool für, also die sind so nerdig, zu cool für alle anderen. Also die sehr egal, ob sie irgendeine Stand-up-Comedy-Show im Fernsehen gucken oder ob sie irgendwie irgendein Magazin, was irgendwo rumliegt. Also sie sind sehr, alles wird abgesägt, wirklich zu nichte gemacht. Also so sehr abgeklärt, cool, irgendwie so abgegessen mit allem und auch so Menschen, also sie, was ich sehr nachvollziehen kann, sie sitzen gerne in irgendwelchen Diners und gucken sich einfach nur die Leute an. Aber sie gehen da auch ziemlich weit und charakterisieren die Personen und sind da auch sehr, sehr niederschmetternd und sagen, ja, das Satanistenpärchen und die sind ja Geschwister. Und also so richtig weird, aber sie versteigen sich so richtig in diesem, also eigentlich sind keine anderen Menschen gut genug für sie, damit sie sich mit denen abgeben.
Naja, sie sind ironische Hipster.
Ja, ja.
Und ich frage mich jetzt, ob das in dem Film nicht so gut funktioniert, weil das 8 Jahre später ist sozusagen und eigentlich 93 bis 95 geschrieben wurde von einem Typ, der halt irgendwie wahrscheinlich Gen X ist und eigentlich in die Girls reinlegt, was so seine Attitüde ist. Oder sich über solche Leute lustig macht, aber nicht so ganz, weil er mag die ja schon irgendwie, ne?
Ja.
Und vielleicht reichen da schon 8 Jahre Abstand, dass dieses... Dass er ist dann quasi dieser Steve Buscemi, also Daniel Klaus ist Steve Buscemi. Yeah. Und er lässt diese Girls sich so verhalten, wie er eigentlich sich vor 8 Jahren das vorgestellt hat, dass sie sich verhalten würden, aber das 93 kommt nicht mehr mit. So. Yeah. Okay, das war schon viel zu weit vorgefangen. Also wir haben eine typische Coming of Age, wir sind fertig mit der Highschool, da sind diese 3 Monate Sommerabstand, wo man sich aufs College bewirbt. Und die wissen nicht, ob sie und welches und ob sie nicht zu cool sind fürs College und ja, was machen, genau, zusammenziehen ja, ne, oder
weil
nicht.
Weil du dann auch wieder irgendwie zu spießig bist, wenn du bestimmte Dinge tust. Und also Enid ist so eine sehr punkig, häufig Haarfarben und Style wechselnd, auch immer so ein bisschen so, es ist auch nicht so, ich ziehe das Kleidungsstück an, sondern das ist dann immer eine 70er-Jahre Punk. Also sie hat da immer eine Referenz zu und ist irgendwie immer sehr, sehr strukturiert oder sehr konzipiert, wie sie einfach an die, irgendeine fucking Jacke rangeht. Ist schon irgendwie sehr schön. Und der dritte im Bunde ist Jake? John.
Josh. Na, einer von denen halt. Ne?
Josh. Und mir ist dann irgendwann, Josh ist ein relativ schüchterner, wahrscheinlich auch aus der Schule noch irgendwie, ne, der einfach schon immer so im Dunstkreis mit dabei ist und beide crushen den so ein bisschen, weil der eben so ein Lieber ist. Ist einfach so ein Lieber, der die auch immer überall, ich weiß nicht, ob die hatten ja auch noch keinen Führerschein, der fährt die auch immer überall hin und so und der ist irgendwie immer dabei.
So ein Typ, da könnte man sich denken, der wäre ein Cartoonist, ein Comiczeichner. Und auf den crushen die zwei coolen Girls.
Und Josh ist aber so, ist mir dann, als ich das Comic nochmal so auch wieder daumenkinomäßig durchblättete, weil alle so ein bisschen grantig illustriert sind, also irgendwie so ein bisschen so wie so zwischen Tür und Angel, so ein bisschen lieblos ist das falsche Wort, aber so ein bisschen, ich sag jetzt mal fachspezifisch hingerotzt aussehen. Und Josh sieht immer so lieblich aus. Also Josh sieht irgendwie aus, wie als hat er so mit der Zunge so im Mundwinkel, hat den dann so illustriert, wie da ist mehr Liebe drin als in anderen. Aber das ist so ein Dreiecks, so eine interessante Dreiecksbeziehung, weil beide Mädels finden den irgendwie gut, weil der auch sowas Schüchternes hat und die irgendwie wollen die den irgendwie für sich gewinnen. Aber
sie sind halt, gucken, was ist in meine Identität? Passt da ein Typ wie Josh rein?
Nein.
Und bin ich auf die andere neidisch oder nicht?
Ja.
Und ich habe gerade nachgeschaut, wie alt Daniel Klaus denn war, weil ich ertappe mich jetzt immer wieder bei so, wie ich über solche Sachen spreche und dann eigentlich älter bin als alle Beteiligten. Also ich bin sowieso älter als Rebecca und Enid. Aber ich bin auch älter als Daniel Klaus, als er diese Sachen gezeichnet hat. Aber
du meinst, er ist gerne Josh, der von coolen Nerdgirls angeschmachtet werden möchte?
Na, hallo.
Hallo.
Hallo. Und ich glaube, ich war das auch, so als ich das gelesen und den Film gesehen habe. Ne? Und jetzt bin ich das irgendwie schon auch, aber ich weiß, dass ich das auch nicht mehr bin oder das war und das war halt irgendwie komisch und das gehörte in die Zeit. Und das ist auch total okay, so, ne? Mich interessiert an diesen, und genau, ja, so. Ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich sehr gerne Coming-of-Age-Sachen schaue. Ich glaube, du auch, ne?
Ja, ja.
Und dann habe ich immer ein leicht creepyes Gefühl, weil es meistens von Leuten handelt, die sehr viel, also immer auch sich weiter alterstechnisch von mir entfernen. So, ne? Und auch oft an der Grenze zum Erwachsenen-Dasein sind. Kommt natürlich auch drauf an, in welchem Land so.
Ja.
Und das heißt, irgendwann denkst du dir so, scheiße, wieso mag ich das eigentlich und bin ich jetzt der Creep? Ne? Bin,
ja, aber das ist
bin
so,
ich
so
eine von diesen Stephen Buscemi-Figuren in dieser Story, ne?
Ja, aber den Bruch, den hast du ja später im Leben nicht mehr. Also von diesem fremdgesteuerten zur Schule gehen und irgendwie keine Verantwortung haben und dann zu einem, scheiße, ich muss irgendwas für mich finden, was ich gut kann. Und den Bruch, den hast du ja nie wieder. Dann hast du irgendeinen Job, den du entweder magst oder nicht, mit dem du Geld verdienst.
Ja.
Und du musst dann gucken, ob das dich so weit ausfüllt und du die Anerkennung bekommst, die du gerne haben möchtest. Oder so, ob du da bist, wo du dich siehst. Aber ich glaube, also das ist, glaube ich, das, was mich immer in Coming-of-Age-Geschichten so interessiert. So dieses sich selbst finden müssen oder sich selbst irgendwie so beweisen und irgendwie meistens ist es ja auch so ein bisschen, ja, so mit so zu gucken, okay, welche Freundschaften sind eigentlich entstanden, die einfach schon immer da sind, wo ich aber gar nicht gemerkt habe, dass das was ist. Also später als erwachsener Mensch habe ich immer so das Gefühl, findest du nie wieder so auf so eine Art Freunde wie die Freunde, mit denen du einfach aufgewachsen bist, die du einfach schon immer kennst, wo du einen ganz anderen Band miteinander hast.
Ja, ist aber, genau, okay, also ja. Und dieses Durchleben davon, ne, das machen wir immer noch gerne, auch wenn es vorbei ist, wie du sagst. Ne? Man kann sich natürlich vorstellen, so, ach, wie wäre das, das nochmal durchzumachen? Ne? Total legitim und geht natürlich auch so. Ne? Why not? Ich finde es interessant zu gucken, wie melancholisch ist das Ganze und wie drückt sich die Melancholie aus. Ne? Weil manchmal ist das einfach nur reine Nostalgie oder manchmal ist das nur, also auch Verklärung so, ne? Ich habe das Gefühl, dass zurzeit auch Filme, die rauskommen, oft in diese Richtung gehen, vor allem.
Ja, da so ist es ja noch anders, es gibt nicht in der Weise Internet und nicht in der Weise Handy, das heißt Kommunikation und Distanz ist, kann man viel mehr romantisieren.
Richtig. Aber ich glaube auch, weil die Millennial-Generation genau in dieses Alter kommt, gibt es halt jetzt neuen Millennial-Bait. So das war vielleicht hier Gen X-Bait, so, ne? Oder in dem Fall, nee, bei mir hat es ja auch geklappt. Aber okay, whatever. Melancholie. Und das Ding ist, dass die zwei Girls oder mindestens Enid ja auch irgendwie in die Vergangenheit schaut. Ne? Die stehen auf alte Diners, auf alte Autos. Da ist das Harold and Maude Ding wieder, dass sie gerne einen Leichenwagen, also dann sich einen Leichenwagen kauft. Und im Film mögen sie, glaube ich, auch alte Platten. Ne? Und der Buscemi mag auch alte Platten. Also so. Irgendwie ist hier so alles ein wenig retro. Und es gibt diesen wunderschönen Moment, wo sie einen kleinen Flohmarkt aufmacht und ihren Kinderkram verkauft, aber gleichzeitig ihren Vater fragt, was hast du denn mit meinen alten Platten gemacht? Ne? Und sich dann irgendwann hinsetzt und die alte Platte anhört. Und dann irgendwann rennt sie, ne, sie verlässt ihren Stand und rennt dann wieder zurück, um zu gucken, ob ihre Lieblingskuscheltierchen
Die Arbeit an dem Stand verläuft so, dass sie eigentlich als es Interessenten gibt an einzelnen Sachen, sie will nichts hergeben, weil sie dann erst merkt, scheiße, wie wertvoll das für mich ist.
Richtig. So, und ich meine, dass wir exakt die gleiche Szene entweder schon in diesem Podcast hatten oder irgendwie habe ich die gerade in einem anderen Buch auch schon mal gehabt oder in einem Film oder sowas. Also ich glaube, das ist fast schon ein Trope von Coming-of-Age-Sachen, dass ich stoße meinen Kram ab, noch nicht.
Noch nicht. Ja.
Und also so, ne, das haben, also stilistisch ist das alles retro, um diese Melancholie abzubilden, die da vielleicht Daniel Klaus rein projiziert. Und so, was ist aber mit den alten Creeps, die da also auftreten, ne? Weil ich habe das Gefühl, dass da ganz viele alte Männer noch mitspielen. Und nach Seite 4 oder 5 dachte ich schon, als dieser eine Typ im Prinzip Grog pitcht, nämlich eine Maschine, mit der man sag mir das richtige Wort, es fällt mir nur auf Englisch ein, Child Sexual Abuse Material produzieren kann, und weil es eine Maschine macht, ist es ja nicht so schlimm, so, ne?
Ja. Gibt ja keine Opfer dann in dem
Sinne. Gibt keine Opfer, ja. Genau.
Also in großen Gänsefüßchen.
Und ich meine, dass ich auch schon in anderen Comics aus dieser Zeichnergeneration, also von den Klaus-Buddies, auch ähnliche Konflikte schon mal gelesen habe, so, ne? Ist das so eine Auswucherung von so, okay, ich weiß jetzt, dass wenn ich hier junge Girls zeichne, aber eigentlich Mitte 30 bin, und das ist dann so nochmal so, okay, ich
setze. Also du meinst, dass er das so sehr übertreibt, um klarzumachen, dass es nicht seine, also seine Intention ist?
Oder ist das einfach nur, weil wir haben ja auch schon ganz viel so Edgelord-Kram, ne? Ja. Wie die Jungs, die da eine Rolle spielen, irgendwie, oder so einer von den Kumpels von Enid und Rebecca, dann mit, naja, sich so Edgelord-Sachen begrüßen. So, ich möchte gar nicht zitieren, was die sagen.
Ja.
Und also nur Casual Racism, Antisemitismus und sowas, ne? Oder es waren das sozusagen einfach die 90er, und dann da durfte man ja auch noch Spaß haben, ne? Ja.
Also
Humor ist wieder erlaubt, wie Grog sagt.
Genau. Nee, ich hatte das Gefühl,
Scheiße, das ist doch genau. Entschuldigung, dass ich dich jetzt immer wieder unterbreche. Das ist Grog und Musk, die wollen genau diese Humorwelt zurück, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Wobei Daniel Klaus ja schon wusste, dass das totaler Blödsinn ist und sich eigentlich drüber lustig macht, ne?
Aber ja, und er benutzt eben die Stimmen von Enid und Rebecca, um das, also weil die ja mit alles und jedem sehr hart ins Gericht gehen, beziehungsweise sich über alles lustig machen und nichts ernst nehmen und es dann wirklich mit Kumpels oder auch Leuten, die ihnen im Leben ständig wieder begegnen oder die sie wahrscheinlich aus dem Diner immer kennen und so. Und eben der eine, der diese eklige Software entwickelt hat mit einem Bekannten zusammen. Und da reagieren sie genauso. Also ich glaube, mit dieser, aber sie sind, glaube ich, haben so ein bestimmtes Level an Abgeklärtheit, das wirklich, also ich meine, was Widerlicheres gibt es eigentlich nicht. So, als genau dieses Konstrukt. Und ich finde, dass sie dem eigentlich mit dem richtigen Maß an Ekel und Abwehr entgegentreten und wirklich sagen, okay, was kennst du für Leute? Ist widerlich.
Das heißt, so die Ambitionen, zu dieser Humorwelt zurückzukehren, die sind natürlich falsch, weil schon jetzt in diesem Spiegel war das eigentlich nicht so, sondern Daniel Klaus weiß schon, dass das alles hier Quatsch ist. Okay, ja, gut, damit kann ich leben. Ich glaube, der Film wusste das nicht so ganz.
Ja.
Also deshalb ein bisschen mehr
Da wird ja auch die Grenze überschritten, weil sie die Beziehung mit diesem alten Plattensammler, mit dem sie diese Leidenschaft für sehr nischige Musik teilt, und die beginnen eine Beziehung zusammen. Und dieses, also darüber unterhalten sich die zwei Mädels auch immer, wenn sie eben diese welche Stand-up-Comedians gucken und so, und die sind halt alle sehr sehr nerdige Typen mit sehr verwaschenen, löcherigen Strickpullis und eher so hart nerdig unterwegs und nicht als gemeinhin so, wie sagt man, normschön als sexy bezeichnet und die immer so, oh, ich will's mit dem machen. So, und dann teasen sie sich immer gegenseitig, wer den hotter findet. Und diese Trope gibt es da die ganze Zeit, dass sie einen sehr großen Nerd-Fetisch haben. Und eigentlich kann es gar nicht nerdig genug sein. Und diese Grenze überschreiten sie aber im Real nicht. Also es ist immer die Fantasie oder das sich gegenseitig so ein bisschen an, das müsste ja genau dein Typ sein. So.
Ich glaube,
im Film wird diese Grenze eben überschritten. Und in der das finde ich eigentlich sehr interessant, dass die im Comic selber bleibt es nur Fantasie.
Ist das, okay, ich glaube deshalb, vielleicht ist das Problem auch, was ich bei anderen Leuten rausgelesen habe, was die vielleicht mit Klaus haben, dass die zwei Figuren gar nicht so richtig, also du meintest, ne, die haben Nerd-Fetisch. Mhm. Ich glaube, die haben kein Fetisch, die haben gar nichts vielleicht.
Ja.
Na, und das kannst du entweder so sagen, so, ja, die probieren halt alles aus, ne? Also deshalb hat Enid jedes Kapitel einen anderen Hut auf.
Ja.
Oder auch nicht. Und dann könnte man sagen, ja, Daniel Klaus, kannst du dich mal nicht mal entscheiden? Sind Frauen für dich jetzt nur Projektionsflächen, wo man einfach mal alles anprobiert, so, ne? Und dann legst du dir...
Ja, bei Rebecca ist ja sehr konstant. Also das ist ja schon, in der Freundschaft ist sie schon diejenige, die sich ständig neu erfindet und jemand anderes sein möchte. Und Rebecca ist die Konstante, die auch... So wie wir wahrscheinlich reagieren, sofort sie auch in einer Szene, wo sie mit Josh extra in so einen Sexshop geht, wo es so Lackstiefel gibt und so eine Lackmaske, die aussieht wie so eine Batman-Maske. Und so, Josh, leihst du mir Geld, bitte kaufst du mir das, ich geb dir das auch wieder. Und dann kauft sie diese Maske und ruft dann abends telefonieren, selbst wenn sie den ganzen Tag miteinander unterwegs waren, telefonieren abends Rebecca und Enid immer so und reden nochmal und lästern weiter. Und dann sagt sie, ich habe mir sowas Geiles gekauft, Josh hat mir sowas Geiles gekauft. Und dann ist Becky sehr beleidigt, weil sie eigentlich zusammen in diesen Sexshop gehen wollten, um sich da wieder irgendwie alles zu kommentieren. Und das macht sie dann eben mit Josh, weil sie gerade in der Nähe waren, wie sie sagte. Aber wahrscheinlich hat sie das sehr genossen, mit Josh da alleine gewesen zu sein. Und sie zeigt ihr dann am nächsten Tag diese Fetisch-Batman-Maske und Rebecca einfach nur, Alter, zieh die aus, es ist so freudig, zieh die bitte aus.
Aber dann ist sie eigentlich nur die Straight Woman zu Enids Freak.
Ja.
So als Gegenstück, ne? Und also ich versuche gerade rauszufinden, so was kenne ich diese zwei Personen überhaupt so? Und das ist, also es sind nur 80 Seiten, so, ne? Könnte man sagen, Wo ist ein Ghost World 2? Mal sehen.
Also ich finde schon, dass das. Ich finde die Geschichte dahingehend sehr, ich kann mich sehr mit identifizieren, weil das auch so in den Quatschgesprächen, wie sie fantasieren mit dem Nerd, mit dem hätte ich gerne was oder so, oder eben Leute kommentieren und sich deren Leben ausdenken und damit Zeit verbringen, das vermeidet natürlich, dass sie sich mit sich selber beschäftigen oder sich füreinander interessieren. Und was dann Rebecca auch irgendwann sagt, so, du kennst mich überhaupt nicht. So, ich bin eigentlich eine ganz, und die entfernen sich irgendwann so ein bisschen und irgendwann ist es Rebecca auch so ein bisschen leid. Das ist immer so dieses, ja, wir müssen jetzt wieder über diese Satanisten lästern. Ich will jetzt zum College und bin da jetzt sogar so ein bisschen hinweg. Ja. Und da gibt es einen riesengroßen Streit. Und nach diesem Streit, wo sie beide merken, scheiße, mir fehlt eigentlich die zweite Hälfte meiner selbst. Und da wandeln sie sich auch so ein bisschen und werden ein bisschen weniger
zynisch. Das heißt, sie haben einfach keine Zeit, einen Charakter zu haben. Beziehungsweise, ja, okay, gut, ich verstehe. Es geht eigentlich, das ist wirklich hier Coming of Age ausprobieren und auch, um jetzt an unseren ersten Comic zurückzudenken, sind die beide Manic Pixie Dream Girls?
Also schon ein bisschen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, schon.
Too cool for school.
Yes.
Mag alten Kram, mag alte Platten.
Ja, und schlau. So. Schlagfertig.
Ja. Okay.
Also ein schönes Gimmick finde ich auch, woran man sieht, wie wichtig Enid für Daniel Klaus als Charakter ist. Oder sozusagen, ne, ich glaube, wenn du mehrere Graphic Novels hast, hast du trotzdem immer so ein, okay, das ist schon meine Lieblingsfigur, die ich mir mal irgendwann ausgedacht habe. Dass Enid Coleslaw, das ist ein Anagramm seines eigenen Namens.
Ach, of course.
Und das, also daran merkst du schon, okay, wenn er seinen eigenen Namen darin verwurstelt, das zeigt, finde ich, also wer von meiner Perspektive aus, ist das schon eine große Identifikation mit der
Figur. Ich ärgere mich, dass ich das nicht gemerkt habe. Mit Coleslaw. Und er hatte so schwach versteckt auch noch mit diesem, ja, eigentlich heißt mir Cohn. Coleslaw. Hervorragend. Ja, okay, du hast recht, ja. Ich gehe mit.
Also ne, es ist so okay. Ein bisschen, ja, sie ist ein Teil von mir, so ein bisschen. Also vielleicht, ich glaube schon, dass er mit ihr sehr viel auslebt, was er kommentieren würde
dieses
wahrscheinlich.
Dieses Buch hat dann, glaube ich, doch meinen Segen. Vielleicht, weißt du was? Ich glaube auch, das ist so ein bisschen gefangen in dem, ich glaube, vielleicht kommen da einfach diese Gen X Naval Gazer einfach aus ihrer Suppe gar nicht heraus, egal ob sie weibliche oder männliche Hauptfiguren haben. Ne? Ja. Weil ich erinnere mich, ich habe gerade hier im Wikipedia-Artikel gesehen, den Wilson, ich glaube, das habe ich auch von ihm mal gelesen. Mhm. Ne? Ja. Und auch so letztens, als ich mein Regal überflogen habe mit das große Buch, das da steht, Chris Ware. So, der auch ganz viele Stories über, naja, alte, traurige Säcke geschrieben hat, ne? Und das sind dann einfach Enids, aber halt als Mann, so, ne? Und dann hat mich das auch irgendwie schon genervt. So, naja, okay, okay, jetzt, bin ich das? Jetzt lese ich Stories über mich selbst.
Und so, ja, und aber trotzdem ist ja Enid ist ja nicht die, die, die alles geschissen kriegt und die irgendwie die Heldin ist, sondern die ist... Ja,
überhaupt nicht. Ich meine nur, dadurch, dass das Enid ist und irgendwie ein Manic Pixie Dream Girl und das ist von einem horny Typ wie Daniel Klaus geschrieben, bekommt das so einen komischen Beigeschmack. Aber wenn es jetzt, jetzt fällt mir kein Anagramm, kein männliches Anagramm, nicht gelesenes Anagramm von Daniel Klaus ein. Verstehst du, worauf ich hinaus will, ne? Wenn das Gender Swap Ghost World wäre, wann? dann hätte ich vielleicht die gleichen Vorwürfe daran, dass die einfach keinen Charakter haben, weil es so ein Coming-of-Age-Ausprobieren-Projektions-Dingens ist. Langer Satz. Der Tagesspiegel. Hört ihr zu? Ja. Stellt mich an.
Mr. Schachtelsatz. Ja.
Okay. Brauchen wir eine neue Verfilmung von Ghost World? Und wer, wen casten wir? Scarlett Johansson, nochmal. Ich kenne mich bei den jungen Leuten kaum aus.
Ey,
ne?
Same. Nee, gar nicht.
Ach Mensch. Das müsste dann, oh Gott, nein, es wäre wahrscheinlich Sydney Sweeney.
Nein, bitte nicht. Und bitte nicht.
Timothée Chalamet. Die sind auch
was
alle,
erst Josh? Nein, das passt
die
überhaupt
sind auch alle schon zu alt, oder?
Ja, nee, Josh ist auch nicht, der ist nicht so, ich vergesse mal, wie das heißt, es gibt so ein Genre an jungen Männern, also Schauspieler, wie Timothée Chalamet.
Ja, ja,
die,
ja.
Die heißen, im Amerikanischen heißen die, glaube ich, irgendwie Frettchen-Boyfriend oder so, weil die so ein bisschen sowas Nagetier.
Voll. Ja. Ich glaube auch, dass ich zwei bis drei Artikel dazu bei Vulture gesehen habe. Ja. Ja.
Nee, aber Josh ist ja so ein bisschen stabilerischer, blonder, so ein bisschen, eigentlich so ein.
Ja.
Nicht so edgy, sondern eher sehr generisch.
Ja.
So lieber halt.
Ja. Ich muss mehr verfolgen über das Coming-of-Age-Ding, glaube ich. Ich glaube, jetzt habe ich dann nochmal einen besseren Zugang dazu bekommen. Und ich bin gespannt, wie wir jetzt das Coming-of-Age-Zeug von heute oder von vor 10 Jahren oder so mit dann mehr Abstand betrachten. Ja. Und mit mehr Alter. Oh Gott. okay, das war eine Hausaufgabe. War es eine gute oder war es eine lästige?
Ich fand, es war eine gute Hausaufgabe. Also die habe ich nicht im Bus seitlich, so im wie heißt es, in diesem, wenn man im Gelenk steht im Bus, wie so Ziehharmonika, wo man auf der Mittelinsel dann steht und noch irgendwie College Block in der einen Hand und das Ding. Nee, es war easy reading.
Ja, eigentlich schon, ja.
Also,
ja,
diese, vor allem die Mischung von beiden, finde ich. Die.
Ja.
Die muttermilchsüchtige Kaiserin und die Punk-Rock-süchtigen.
Auch total gegenteilig, oder?
Ja.
Also,
auch
viele Personen und es geht um die Beziehung der Personen, aber ganz andere Welten.
Ja.
Ja. Ach, mein. Ja. Ich denke an den Gelenkbus und was ich da drin gelesen habe und so, naja. Okay, vielen Dank fürs Einschalten. Wir bleiben dran an der, ich glaube, das wird so eine die erste Zwischenserie, also so eine Serie, die wir immer wieder aufmachen, so. Lass uns verfolgen, was die Coming-of-Age-Sachen mit uns machen und
bin ich dabei.
Wie wir uns damit fühlen. So, ich sag mal an, von wem die Musik kommt. Das ist hier No Rhyme or Reason von Sophia HJKL /89.01 unter Creative Commons Attribution.
Kuba hat es jetzt so betont, weil sehr Sophia sehr, sehr, sehr viele A's hat.
Genau, 4 A's. Zu finden auf Bandcamp. Und am Anfang haben wir gehört Beatrix Quinn mit Summoning unter Creative Commons Attribution, nicht kommerziell, Share Alike, also Weitergabe und dergleichen Lizenzbedingungen. Vielen, Vielen gleich fürs Eindanken. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen bei den
Ohrfriends.
Achso, und stimmt, ich war Kuba und du bist
Stella.
Tschüss.
Tschüss.
Er ist auch ein guter Autor. Oh,
ja. Punk.